Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Asta Travun im Studio. Schönen guten Abend. Auf der Zielgeraden verlieren so einige Fußballclubs die Nerven. Zum Beispiel der 1. FC Köln. Kurz vor dem Aufstieg wird der Trainer entlassen. Warum und wieso, das klären wir gleich mit Marc Merten von der Online-Zeitung geißblog.de. Manfred Breukmann darf heute auch nicht fehlen. Der ARD-Kultreporter, der immer noch beim Revierderby Dortmund gegen Schalke mitfiebert. Außerdem kommt an einem Tag wie diesem, an dem Dortmund vielleicht die Meisterschaft verspielt, mit vielen roten Karten, fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen. An so einem Tag also kommt Alex Feuerherd ins Studio von Colinas Erben, dem Schiedsrichter-Podcast. Los geht's natürlich aber mit der aktuellen Bundesliga-Partie und einem kurzen Blick nach Stuttgart. Da spielt nämlich der VfB gegen Borussia Mönchengladbach. 40 Minuten sind inzwischen rum. Es steht aber immer noch torlos 0:0. Da ist also noch nicht viel passiert. Richtig was los war dagegen heute Nachmittag in Dortmund. Das Revierderby der Borussia gegen Schalke 04 hatte wirklich viel zu bieten. Viele Tore, farbige Karten, diskussionswürdige Schiedsrichterentscheidungen. Burkhard Hupe über ein Bundesligaspiel, das Dortmunds Titelambitionen einen herben Dämpfer erteilte.
Ausgerechnet im Derby, ausgerechnet gegen Schalke, hat der BVB die wahrscheinlich schmerzvollste Niederlage seit langer Zeit kassiert. Und nicht nur das. Durch das 2:4 gegen Schalke fehlt dem BVB nun nicht nur die Hoffnung auf den 9. Meistertitel, sondern mit Reus und Wolf auch gleich zwei wichtige Spieler im Saisonfinish. Denn Reus und Wolf sahen kurz nacheinander die rote Karte nach jeweils rüdem Foulspiel. Mit 9 gegen 11 Spieler war es den Dortmundern nicht möglich, gegen konsequent und emotional verteidigende Schalker zum Zuge zu kommen. Dabei hatte Dortmund durch Götze noch mit 1:0 geführt. Doch ein zweifelhafter Handelfmeter der Schalker und ein Kopfballtor von Sané brachten die Dortmunder komplett aus der Spur und am Ende dann auch aus dem Meisterschaftsrennen.
Das sieht offenbar auch Dortmunds Trainer Lucien Favre selbst so, dem nach dieser Partie Martin Wilger natürlich die Frage aller Fragen gestellt hat.
Was bedeutet das Ergebnis heute für Ihre Aussichten auf die Meisterschaft?
Die Meisterschaft ist fertig, klar. Ist nicht fertig, aber für den Titel ist fertig.
Bei den Schalkern wusste einfach jeder dagegen, was auf dem Spiel steht gegen Dortmund. Und Doppeltorschütze Daniel Caligiuri hat auch an die eigenen Fans dabei gedacht.
Der Sieg ist ja immer natürlich was Besonderes, vor allem in so einer Situation, wo wir uns befinden. Die Fans haben es einfach verdient, dass wir nochmal alles rausgehauen haben im so entscheidenden Spiel nochmal für die Umgebung. Und ich denke, wir haben heute bewiesen, dass wir kämpfen können, dass wir mal loren können, dass wir Mentalität haben und bringt uns natürlich für die restlichen Spiele nochmal Selbstsicherheit und Kraft.
Und jetzt am Telefon, wie versprochen, Manfred Breukmann, der ehemalige ARD-Bundesliga-Reporter, immer noch Kult- und Schalke-Fan. Als wir uns für heute verabredet hatten, da dachten wir noch, wir müssten die Königsblauen komplett auseinandernehmen. Jetzt aber diese Leistung, dieses Ergebnis, was sagen Sie nun?
Ich habe es wirklich nicht für möglich gehalten. Ich habe an diesen fiktiven Western gedacht, wenn ich an Schalke gedacht habe, noch warm und schon Sand drauf. Da lagen ja 42 Punkte zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 vor diesem Spiel. Und dann gehen die dahin und machen 4 Tore. Und eins, das muss man mal gleich zu Beginn klarstellen. Ich lese jetzt gerade wieder viel in den sozialen Netzwerken, wie über die Schiedsrichterleistung diskutiert wird. Das ist nicht das Resultat einer falschen Schiedsrichter oder mehrerer falscher Schiedsrichterentscheidungen gewesen. Die Schalker waren einfach giftiger und Borussia Dortmund hatte nicht die nötige Nervenstärke, um in diesem wichtigen Spiel 3 Punkte auf die eigene Seite zu bringen.
Ist das auch ein Verdienst von Trainer Huub Stevens? Der ist ja ein Fuchs. Zuletzt hat er noch dubiose Andeutungen gemacht, subtil Kritik geäußert, dann aber für Spaß und Mut plädiert. Jetzt grinst er nur noch. Taktik aufgegangen?
Also die Taktik in diesem Spiel ist aufgegangen. Ich habe mich schon zur Halbzeit gewundert. Da kam raus, dass die Schalker in den ersten 45 Minuten 2 Kilometer mehr gelaufen waren als der Gegner. Das war in den vorherigen Spielen unter Huub Stevens vollkommen anders. Da sah man auch gegen Ende Konditionsprobleme. Da ließen sie ganz plötzlich nach. Gegen Borussia Dortmund hat das vorzüglich funktioniert. Aber ich kann auch nur davor warnen, aus diesem Spiel jetzt den Schluss zu ziehen, dann sei es ja in dieser Saison so schlimm nicht gewesen. Es ist ganz, ganz schlimm gewesen. Man darf sich diese Saison nicht dadurch vergolden, dass man jetzt 4:2 bei Borussia Dortmund gewonnen hat. Und die Bilanz von Huub Stevens vor diesem Spiel ist ja auch so gewesen, dass er einen Sieg gegen Hannover 96 eingefahren hat. Der war auch sehr, sehr glücklich mit 1:0. Ein Unentschieden und die restlichen 3 Partien hat er verloren. Also die Schalker können froh sein. Es besteht ja jetzt nur noch eine theoretische Möglichkeit, dass sie die Relegation erreichen. Und wenn wenn Stuttgart heute verlieren sollte gegen Borussia Mönchengladbach, dann ist das eine unrealistische Möglichkeit, dass die Schalker da noch absacken.
Damit könnte Schalkes Saison also gerettet sein, das höre ich bei Ihnen deutlich raus. Besteht dann aber die Möglichkeit, die Kritikpunkte, die Sie hier haben, auch gerade durchklingen lassen, dass die durch diese letztendliche Rettung wieder unter den Tisch gekehrt werden und sich keine Änderung bei den Schalkern abzeichnet?
Also die Verantwortlichen beim FC Schalke 04, so kann ich sie einfach nicht einschätzen, dass sie so behämmert sind, aus diesem einen Spiel jetzt die ganze Saison abzuhaken und ins Positive zu wenden. Da wird eine Menge passieren müssen. Meines Erachtens ist der Kader nach wie vor falsch zusammengestellt. Da wird es wieder so etwas wie einen Neuanfang geben müssen. Und man weiß ja im Augenblick auch noch gar nicht, wer der neue Trainer dann sein wird. Der Nüb Stevens, der ist ja nur als Interimslösung eingekauft. Jedenfalls hat er es geschafft und das kann er sich schon an den Hut heften.
Ist damit für Sie auch die Meisterschaft entschieden, wie es ja bei Lucien Favre durchklang?
Also ich hätte an seiner Stelle das nicht so laut gesagt. Die Bayern werden sicherlich, davon gehe ich mal aus, aber nach dem heutigen Spiel weiß man es auch nicht so genau, in Nürnberg gewinnen. Die haben aber noch das Auswärtsspiel in Leipzig. Sie kriegen es am letzten Spieltag mit der Frankfurter Eintracht zu tun, für die es auch noch um einiges gehen wird. Ich würde das jetzt noch nicht abhaken. Die Bayern werden voraussichtlich morgen Abend 4 Punkte vor sein. Das ist schon so etwas wie eine Vorentscheidung. Fehlentscheidung ist natürlich irgendwie ein Versprecher, der nicht vorkommen sollte. Es ist eine Vorentscheidung für die deutsche Meisterschaft, aber so richtig entschieden ist das noch nicht.
Was hat die Dortmunder aus dem Tritt gebracht? Es war ja nicht nur Schalkes Stärke und Kondition heute, sondern sie haben sich ja irgendwie selber auch im Weg gestanden.
Also die Dortmunder sind offensichtlich mit ihrer noch relativ jungen Mannschaft noch nicht reif für so etwas. Der BVB ist nach dem 1:2 sehr unsicher geworden. Es hat viele unnötige Ballverluste und auch Fehlpässe beim Aufbauspiel gegeben. Das erinnerte mich ein bisschen daran, wie Borussia Dortmund auch in der zweiten Halbzeit im Spiel gegen Mainz, als sie zur Pause mit 2:0 führten und dann am Ende mit Mühe und Not ein 2:1 über die Runde brachten. Das erinnert mich daran, wie sie mit 0:5 bei den Bayern so richtig unter die Räder gekommen sind und auch große Schwierigkeiten hatten, gerade im Spiel gegen die sogenannten kleineren Gegner. Man muss sich ja mal vorstellen, der Borussia Dortmund hat 9 Punkte Vorsprung gehabt. Das ist wirklich tragisch, dass sie jetzt noch scheitern und wahrscheinlich dem FC Bayern München die 7. deutsche Meisterschaft hintereinander bescheren. Aber im nächsten Jahr könnte das besser sein, dann werden die alle ein bisschen älter sein, dann werden sie auch in der Lage sein, ein bisschen giftiger zu spielen. Das habe ich heute auch vermisst im Spiel gegen die Schalker.
Zuletzt äußerte Fußball-Experte Raphael Honigstein via Twitter, Sie haben ja vorhin auch schon die sozialen Medien angesprochen, Schalke müsse sich für die kommende Saison neu erfinden, das Arbeiter- und Kumpel- und Malocher-Image ablegen, moderner werden, wieder beispielsweise an Schalker Kreiselzeiten anknüpfen. Inwieweit ist da was dran?
Das sind große Worte gelassen ausgesprochen. Ich sehe den Hauptgrund darin, dass diese Mannschaft des FC Schalke 04 falsch zusammengestellt worden ist. Das ist nämlich keine Mannschaft. Da hat es in der Saison auch Grüppchenbildung gegeben und man hat vor allen Dingen in der Offensive nicht genug Klasse. Das ist ja auch kein Zufall, dass von den 4 Toren heute wieder 3 durch Standardsituationen, ein Elfmeter, ein Freistoß und ein Tor nach einer Ecke zustande gekommen sind. Da muss sich schon etwas Entscheidendes ändern. Aber ob man wieder kreiseln muss, wie Weiland vor 70 Jahren oder 80 Jahren, das möchte ich doch stark bezweifeln.
Danke, Manfred Breukmann, Kult-Bundesliga-Reporter und Schalke-Sympathisant. Zum Beginn der nächsten Saison werden wir sicherlich nochmal auf Sie zurückkommen. Und da dieses Derby so viel Gesprächsstoff bot, gerade auch wegen der schon angesprochenen Schiedsrichterleistung von Felix Zweier, freue ich mich, dass Alex Feuerherd jetzt hier bei mir im Studio ist. Sie kennen ihn vom Schiedsrichter-Podcast Colinas Erben, zudem ist er ja selbst Schiedsrichter-Ausbilder. Guten Abend, Herr Feuerherd.
Einen wunderschönen guten Abend.
Den Wendepunkt im Spiel Dortmund gegen Schalke, den markierte zunächst der umstrittene Handelfmeter nach Videobeweis in der 18. Minute. Wie immer an dieser Stelle die notwendige Frage, Ihre Einschätzung, war es ein Elfer oder nicht?
Da, wenn man die derzeit gültige Regelauslegung zugrunde legt, muss man sagen, dann war es schon ein berechtigter Strafstoß, denn die Bundesliga-Schiedsrichter sind gehalten, und das hat Felix Zweier auch klargemacht nach dem Spiel, wenn der Arm vom Körper abgestreckt ist, abgewinkelt ist und dann zu einem Handspiel kommt, dann auch zu pfeifen. Und demgegenüber treten andere Kriterien, wie zum Beispiel die kurze Distanz, so ein bisschen zurück. Das kann man kritisieren, das hat Lucien Favre zum Beispiel auch kritisiert. Er hat gesagt, die Leute, die das erfunden haben, das kann er nicht verstehen, das müssen irgendwelche Theoretiker sein, das könnte nicht sein. Also er kritisiert die Regelauslegung, die hat Felix Zweier aber angewendet und auch der Einsatz des Videoassistenten war richtig, denn Felix Zweier hat die Szene gar nicht wahrgenommen, das hat man gesehen im laufenden Spiel und dann ist der Videoassistent gehalten, ihm die Empfehlung zu geben, komm raus, guck dir im Review die Szene nochmal an und dann entscheidet er auf der Grundlage der Bilder, das hat er getan, hat gesagt, der Arm war weit abgestreckt, es kommt zu einem Handspiel, das ist für mich strafbar.
Und für die Zuschauer ist das natürlich aber eine Situation, wo immer wieder Unmut und Unsicherheit auch aufkommt, weil der Zuschauer einfach so lange in dieser Ungewissheit gelassen wird.
Natürlich, das liegt daran, dass der Videoassistent natürlich einen Moment braucht. Der muss sich erstmal die Szene parat legen, muss sich das anschauen und muss dann entscheiden, ist es zu einem Handspiel gekommen? Lohnt sich das, den Schiedsrichter rauszuholen? Das ist in diesem Falle so gewesen. Dass man diese Auslegung kritisiert, kann ich nachvollziehen. Man könnte auch argumentieren, Weigel hat eine ganz normale Bewegung gemacht, die Distanz war kurz, aber wie gesagt, das sind momentan nicht die entscheidenden Kriterien.
Mhm. Machen wir mal weiter bei der ganzen Aufarbeitung dieses Spiels. Marco Reus, der BVB-Kapitän, hat den Dortmundern heute keinen großen Gefallen getan, muss man sagen. Rot für ihn wegen groben Foulspiels. Das hat er auch nach der Partie zugegeben. Kurz drauf sieht Wolf buchstäblich rot und dann auch noch die gleichfarbige Karte. Wie haben Sie die beiden roten Karten vergleichsweise gesehen?
Beide eigentlich relativ ähnlich. In beiden Fällen sind die Spieler jeweils mit ziemlich großem Tempo und einiger Dynamik gekommen, gehen von hinten rein, grätschen von hinten, treffen so den Bereich Ferse, Achillessehne. Das ist natürlich dann auch eine Gesundheitsgefährdung, die dadurch hervorgerufen wird. Und insofern zwei für mich völlig unstrittige rote Karten.
In den sozialen Medien wird diese Partie heftig diskutiert, logisch, auch wegen der vielen hochemotionalen Aktionen und dann auch vermeintlich ausbleibenden Reaktionen seitens des Schiedsrichterteams. Auf welchem Niveau hat Felix Zweier und sein Team agiert heute?
Das ist für ihn natürlich ein extrem schwieriges Spiel gewesen. Das ist vollkommen klar. Das ist ohnehin schon immer aufgeladen von vornherein, weil es sehr emotional dazu geht, natürlich in diesem Derby, in diesem Ruhrpott-Duell, wie man es vielleicht nennen könnte. Er ist aber sehr konsequent gewesen. Also, dass dieser Strafstoß natürlich zu Streit führen würde, ist klar, aber das hat er natürlich nicht zu verantworten. Die beiden roten Karten waren richtig. Es gab Stimmen, die gesagt haben, es hätte auch zwei Schalker gegeben, die eigentlich hätten rot sehen sollen oder müssen. Serdar auf der einen Seite und McKenny, glaube ich, war es in der zweiten Halbzeit auf der anderen Seite. Hab mir die Szenen angeschaut. Das war sicherlich dunkelgelb in beiden Fällen. Das sogenannte Trefferbild, das heißt da, wo sie getroffen haben, war dann doch ein bisschen anders, nicht so in dem Maße gesundheitsgefährdend wie bei den beiden Dortmundern. Insofern verstehe ich da auch, dass es da jeweils nur gelb gab. Kann aber natürlich auch in der Emotionalität nachvollziehen, dass es Dortmunder gibt, die sagen, warum fliegen die eigentlich nicht vom Platz? Aber ich finde, dass Felix Zweier da eigentlich schon das richtige Maß getroffen hat. Und das sind ja Szenen, die wünscht sich eigentlich auch kein Schiedsrichter.
Und es gab ja noch das umstrittene Handspiel von Weigel. War es eins, ja oder nein?
Das hatten wir ja schon. Das Handspiel von Weigel, würde ich sagen, nach der geltenden Regelauslegung muss man eben sagen, dass da hat Felix Zweier eigentlich nichts falsch gemacht. So ist die Regelauslegung nun mal, ob sie uns gefällt oder nicht. Er hat sie umgesetzt, wie es seine Aufgabe gewesen ist.
Ich wollte auch auf die Spielunterbrechung eigentlich nochmal hinkommen, war in meinem Manuskript etwas verrutscht. Und zwar war es ja so, dass wahrscheinlich unglücklicherweise, aber es hätte nicht passieren dürfen, Sanchez von einem Feuerzeug getroffen wurde, es eine Behandlung auf dem Spielfeld gab und Felix Zweier das Spiel weiterlaufen ließ. Welche Möglichkeiten hat er da?
Da sind dem Schiedsrichter tatsächlich die Hände gebunden. Wenn ein Spieler verletzungsbedingt behandelt werden muss, weil er von dem Gegenstand getroffen wird, der aus dem Publikum fliegt, dann darf der erst wieder rein, wenn das Spiel fortgesetzt ist. Und der Schiedsrichter kann das Spiel nicht so lange unterbrechen, bis er wieder spielfähig ist. Man könnte jetzt argumentieren, kann er nicht so lange warten, bis die Behandlung abgeschlossen ist und dann wird das Spiel fortgesetzt, dann holt er sofort drauf. Das wäre theoretisch möglich gewesen, hat ja aber doch einen Moment gedauert. Aber da sind die Regeln ganz klar, die sehen einfach nicht vor, dass der Schiedsrichter, wenn ein Spieler von einem Gegenstand getroffen wird und behandelt werden muss, dass er dann so lange warten kann, bis er wieder spielfähig ist. Da hat er keine Wahl gehabt. Das ist kein Spielraum, der da existiert. Und insofern muss man da auch sagen, alles richtig gemacht. Ich glaube, dass das Felix Zweier wahrscheinlich persönlich sogar leid tut. Aber nochmal, da sind ihm wirklich die Hände gebunden.
Mhm. Subjektiv gesehen nimmt bei den Fans, das habe ich eingangs schon gesagt, ein bisschen das Ungerechtigkeitsempfinden und auch der Unmut zu, insbesondere auch mit Blick auf die Kommunikationsprobleme zwischen Feld- und Videoschiedsrichter, wie zuletzt ja geschehen im Pokal beim Spiel Bremen gegen Bayern, als der Schiedsrichter seine Elfer-Entscheidung revidierte nachträglich am Tag danach und auch der Deutsche Fußballbund dann zugab, der Pfiff sei falsch gewesen. Wie kommt man denn aus diesem Akzeptanz Dilemma raus?
Na, zunächst mal ist sicherlich so, dass die Kommunikation stimmen muss zwischen Videoassistent und Schiedsrichter. Das war beim Pokalspiel ganz offensichtlich nicht der Fall. Hat der DFB auch klar und deutlich so angesprochen. Diese Kommunikationsschwierigkeiten hat es heute nicht gegeben. Der Videoassistent hat genau das getan, was er tun sollte. Er hat mit dem Schiedsrichter kommuniziert, wie ist deine Wahrnehmung gewesen? Der wird gesagt haben, ich habe überhaupt nichts gesehen, kein Handspiel wahrgenommen. Dann musste er ihn an den Spielfeldrand holen oder ihm das Review empfehlen. Da ist alles gut gelaufen. Ich glaube, dass die Akzeptanz sehr wesentlich davon abhängt, wie transparent man eigentlich ist. Und ich halte es für eine gute Idee, da auch möglichst viel zu erklären, wie sehen solche Abläufe eigentlich aus. Also ganz konkretes Beispiel. Viele haben gesagt, ist das denn ein klarer und offensichtlicher Fehler gewesen, da keinen Handelfmeter gegeben zu haben? Und da kommt eben ein Punkt mit rein in den Regularien, der, glaube ich, noch gar nicht so allgemein bekannt ist. Es gibt nämlich auch das Kriterium, das heißt auf Englisch, Serious Missed Incident, übersehener schwerwiegender Vorfall. Der liegt dann vor, wenn der Schiedsrichter das gar nicht wahrnimmt. Der Videoassistent aber sagt, wenn du es sähest, dann würdest du möglicherweise eben in diesem konkreten Fall auf Strafstoß entscheiden. Das ist von den Regularien, also ist hier alles richtig gemacht worden. Bloß versteht man das draußen teilweise gar nicht so. Und dann dauert es eben den ganzen Moment. Da muss man vielleicht auch erklären, Leute, der Videoassistent muss ja erstmal schauen, was da passiert ist. Das schafft er nicht in 3 oder 4 Sekunden. Dann läuft das Spiel eben weiter. Immer wenn das Spiel weiterläuft, hat man eh ein Problem, denn da passiert ja in der Zwischenzeit was. Und plötzlich pfeift er ab und alle sagen, was war denn? Hier war es sicherlich besonders krass, weil kaum jemand im Stadion überhaupt ein Handspiel wahrgenommen hatte. Es hat aber eins gegeben, das eben bewertet werden musste. Und dann braucht man Geduld. Und dann hinterher ist es vielleicht auch sinnvoll, das dann eben den Fans, den Zuschauern, der Öffentlichkeit gegenüber zu erläutern und deutlich zu machen, was ist da passiert und warum war das eben richtig oder falsch. Genau wie man es beim Pokalspiel auch getan hat.
Das Ganze entwickelt sich zu einer Wissenschaft für sich. Deswegen sind wir froh, dass Sie hier Ihren Besuch im Studio gemacht haben. Alex Feuerherd, der Mann für alle Schiedsrichterfragen, nicht nur hier, sondern auch auf Twitter und bei Colinas Erben. Vielen Dank. Machen wir weiter mit diesem Bundesligaspieltag. RB Leipzig spielt nämlich in der kommenden Saison, Entschuldigung, in der Champions League. Die Leipziger können nach dem Sieg über Freiburg nicht mehr von einem der ersten 4 Tabellenplätze verdrängt werden. Und Thomas Kunze hat das Spiel heute gesehen.
3 Spieltage vor dem Ende dieser Bundesliga-Saison macht RB Leipzig also die Champions-League-Teilnahme perfekt. Und das dank eines knappen 2:1-Siegs über den tapferen SC Freiburg. Leipzig hatte den besseren Start in dieses Spiel, ging durch Werner nach 19 Minuten in Führung. Freiburg aber kämpfte speziell in der zweiten Halbzeit stark zurück. Grifos cleverer Freistoß sorgte nach 66 Minuten für den verdienten Ausgleich. Der Siegtreffer für Leipzig fiel dann vom Elfmeterpunkt. Ein glücklicher Handelfmeter war das, weil Freiburgs Schlotterbeck mit seinem Arm bei einer Hereingabe einfach nicht mehr wegkam. Emil Forsberg allerdings war das egal, der Schwede traf und Kapitän Willi Orban und Co. laufen damit in der kommenden Saison in der Champions League auf.
Wir haben heute gewusst, dass wir es mit dem Sieg im eigenen Stadion hier zu Hause in der eigenen Hand haben, haben uns dementsprechend vorbereitet, waren sehr fokussiert und haben dann unterm Strich es auch verdient gewonnen. Es ist eine sehr gute Saison gewesen, auf der wir schon jetzt sehr stolz sein können.
Stolz kann allerdings auch der SC Freiburg sein, der eine starke Leistung in Leipzig zeigte und nur aufgrund einer weniger effektiven Chancenverwertung mit leeren Händen nach Hause fahren muss.
Die Frankfurter Eintracht wäre gerne auch schon einen Schritt weiter in Richtung erstmaliger Champions-League-Teilnahme, aber den Hessen, die nächste Woche ja das Halbfinalduell der Europa League gegen Chelsea spielen, fehlte heute die Power. Ein torloses Unentschieden sah entsprechend Philipp Hofmeister.
So spielt kein Champions-League-Anwärter. Eintracht Frankfurt lässt bei der wenig ansehnlichen Nullnummer den nächsten Big Point im Kampf um die Königsklasse liegen. Mehr noch, die Eintracht wirkt auf den letzten Metern dieser Saison körperlich völlig platt und spielt viel zu ideenlos. Wenige Tage vor dem Europa-League-Halbfinale gegen den FC Chelsea ist das kein gutes Zeichen. Hertha BSC war dem Sieg in Frankfurt weitaus näher als die Hausherren, doch Rekik und Schellbrett scheiterten beide mit ihren Chancen am besten Frankfurter an Torwart Kevin Trapp. Mit dieser Punkteteilung kann die Hertha wesentlich besser leben als die Eintracht.
Aber Herthas Trainer Pal Dardai ist dennoch nicht ganz zufrieden mit seinem Team. Er sieht noch Luft nach oben.
Das war ein gutes Spiel, sogar war mehr drin. Und natürlich sind wir zufrieden, aber letzte Woche haben wir auch einen Punkt geholt. Zweimal Punkt, null. So kannst du dich immer wieder verbessern.
Hannover 96 hat sich im Spiel gegen Mainz 05 behaupten, aber nicht vollends überzeugen können. Viel Spielfreude konnte Jens Gideon dabei nämlich nicht erkennen.
Das Schlusslicht meldet sich nochmal zurück. Nach 9 sieglosen Spielen holt Hannover 96 sich mal wieder einen Dreier. Der Relegationsplatz 16 bleibt 3 Spieltage vor dem Saisonende im Blickfeld. Die entscheidende Szene in der 56. Minute. Die überlegenen Mainzer machen durch Torhüter Florian Müller einen Fehler. Der 05er Schlussmann wollte eine Ecke verhindern, verlor den regennassen Ball aus den Händen und 96-Stürmer Weidand nutzte das zu seinem 6. Saisontor. Die Gäste drängten danach mit Macht auf den Ausgleich, ließen aber auch beste Chancen ungenutzt. Glück für den Tabellenletzten, der jetzt wieder Hoffnung hat.
Nach seinem Glückstreffer zum 1:0 gab Torschütze Weidand zu, selbst überrascht gewesen zu sein.
Ja, ich stehe dann halt einfach scheiß richtig. Ne? Ganz komisch, deswegen, ich konnte es nicht so richtig fassen. Mir gelang auch im Spiel relativ wenig Schwierigkeiten mit dem Platz gehabt und auch einfach mit der Luft viel gelaufen. Dann tut einem so ein Tor natürlich richtig gut. Und heute war ich sehr, sehr glücklich, dass wir dann das 1:0 auch einfach gehalten haben.
Drei Tage nach dem unglücklichen 2:3 im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Bayern München musste Werder Bremen heute nach Düsseldorf zur Fortuna und hatte da überhaupt kein Glück. Stefan Kaußen.
Werder Bremen enttäuschte nicht, verlor aber innerhalb einer Woche zum dritten Mal und damit wohl auch die Hoffnung auf Europa, weil Düsseldorf ein Tor nach dem anderen erzielte. Erste Minute Ramann, dann das überragende Solo von Karaman. Kruses umstrittener Foulelfmeter zum 1:2 aus Bremer Sicht vor der Pause. Danach vor über 50.000 wieder Fortuna mit den entscheidenden Treffern durch Hennings und Suttner.
Offensiv zu spielen, das war die klare Vorgabe von Trainer Friedhelm Funkel heute an seine Düsseldorfer.
Wir wollten natürlich versuchen, gegen die Bremer, die das schwere Spiel in den Knochen hatten, von Beginn an Dampf zu machen, von Beginn an offensiv zu spielen mit zwei schnellen Außen. Beide Spitzen haben sehr, sehr gut gearbeitet. Das war letztendlich der Schlüssel zum Erfolg.
Halbzeit in Stuttgart, der VfB gegen Borussia Mönchengladbach. Die ersten 45 Minuten sind rum und Stefan Kersthold weiß mehr zu dem 0:0.
Keine Tore in den ersten 45 Minuten zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach. Etwas näher dran war die Mannschaft, die um einen Platz in der Champions League spielt. Das war Borussia Mönchengladbach. Bereits in der vierten Minute hatte Blea, der Stürmer, eine Großchance. Ganz alleine lief er dazu auf Ron-Robert Zieler, den Keeper des VfB Stuttgart. Aber der in seinem 250. Bundesligaspiel machte sich ganz groß und konnte mit dem Fuß abwehren und bewahrte hier seine Mannschaft vor einem frühen Rückstand. Aber auch der VfB Stuttgart zeigte sich hier mit 5 Neuen am Start unter dem Interimstrainer Nico Willig stark verbessert, hatte seine Möglichkeiten, beispielsweise als Castro einen Flankenball nicht richtig traf oder die Davi mit einem Kopfball an Jan Sommer scheiterte. 0:0 steht es hier zur Pause, da ist noch einiges drin für beide Teams in den zweiten 45 Minuten.
Und da ist für uns jetzt noch Zeit und Luft, den ganzen Spieltag noch einmal bis heute Abend Revue passieren zu lassen. Und da kann man dann ablesen, dass Augsburg 1:4 gegen Leverkusen verloren hat. Dortmund 2:4 gegen Schalke 04. Leipzig bezwang Freiburg 2:1. Eintracht Frankfurt und Berlin trennten sich 0:0 unentschieden. Hannover bezwang Mainz 1:0 und Fortuna Düsseldorf gewann gegen Werder Bremen 4:1. Aktuell, wie gehört, noch die Partie 0:0 Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach. Die Partie wird gleich wieder angepfiffen. Gucken wir doch mal auf die Tabelle. Und dann sehen wir, dass morgen Bayern München noch spielen wird. Aktuell mit 70 Punkten Tabellenführer ist vor Dortmund. Die Borussia hat 69 Punkte hinter den Münchner Bayern. Dritter RB Leipzig mit 64 Zählern. Vierter Eintracht Frankfurt mit 54 Punkten, gefolgt von Borussia Mönchengladbach mit 52 Punkten. Sechster ist Leverkusen mit 51 Zählern, knapp dahinter auf Rang 7 Hoffenheim, 50 Punkte. Und dann mit etwas Abstand folgen Werder Bremen und VfL Wolfsburg auf den Plätzen 8 und 9 mit jeweils 46 Zählern. Fortuna Düsseldorf ist 10. mit 40 Punkten. Berlin jetzt 11. mit 37 Zählern. 12. Mainz mit 36 Punkten. Auf Rang 13 der SC Freiburg mit 32 Punkten, gefolgt von Augsburg 31 Punkte und Schalke auf Rang 15 mit 30 Zählern. Auf dem Relegationsplatz 16 noch der VfB Stuttgart mit 22 Zählern und Nürnberg und Hannover belegen die Tabellenplätze 17 und 18, jeweils mit 18 Punkten. Dann haben wir morgen noch zwei Partien, die anstehen werden, nämlich wie gesagt Nürnberg gegen Bayern München und die TSG 1899 Hoffenheim wird gegen den VfL Wolfsburg spielen. In der zweiten Liga wird heute auch heftig gewirbelt. Zum einen durch den Kölner Aktionismus rund um Trainer Anfang, zum anderen aber auch dank des FC St. Pauli. Der hat eine lange Durststrecke beendet und durch den Sieg gegen Jahn Regensburg heute doch noch eine klitzekleine Chance im Aufstiegsrennen. Matthias Dröge.
Die St. Pauli-Fans unter den 30.000 Besuchern konnten das Millerntor-Stadion mal wieder mit einem guten Gefühl verlassen. Dabei sah es bis zur Pause längst nicht danach aus, da Regensburg abgezockt und vor allem effektiv spielte und mit 2:1 führte. Im zweiten Durchgang zeigte St. Pauli dann die beste Leistung der vergangenen Wochen und drehte das Spiel durch Treffer von den besonders starken Mittelfeldantreibern Flum und Knoll und einem Tor von Miyaichi zu einem fulminanten Heimsieg. St. Pauli stoppte die Negativserie und bezwang Regensburg mit 4:3.
Regensburg und auch Holstein Kiel dürfen im Kampf um den Aufstieg in den letzten drei verbleibenden Spieltagen kaum noch eine Rolle spielen. Die Kieler verloren beim abstiegsbedrohten SV Sandhausen. Kersten Eichhorn.
Die Superserie des SV Sandhausen geht munter weiter. 3:2 gegen Aufstiegsaspirant Kiel. Die 7. Partie in Serie ohne Niederlage. 17 von 21 möglichen Punkten geholt. Es war allerdings ein harter Kampf, bevor die drei wichtigen Zähler unter Dach und Fach waren. 2:2 hieß es zur Pause durch die Tore von Förster und Wuten. Der Japaner Okugawa traf zweimal für Kiel. Kurz nach dem Wechsel sorgte der Kopfball des Russen Zirov zum 3:2 für die Entscheidung. Sandhausen beeindruckte mit Kampf und Moral und kommt dem Klassenerhalt Stück für Stück näher.
Und im Tabellenkeller verteidigte Magdeburg mit dem Erfolg gegen Greuther Fürth Relegationsrang 16. Jan Günther.
Dieses Spiel begann schlecht aus Magdeburger Sicht. Erst vergab Angreifer Beck eine große Torchance, dann geriet man in der 11. Minute durch einen Kopfball von Fürth Steininger in Rückstand. Doch Magdeburg stemmte sich dagegen und profitierte von zwei bösen Schnitzern der Spielvereinigung. Erst patzte Fürths Keeper Burchardt bei einem Abstoß und dem anschließenden Schuss von Beck. Kurz vor der Pause spielte dann der gebürtige Magdeburger Paul Seguin einen folgenschweren Fehlpass. Der FCM führte 2:1. In der zweiten Halbzeit musste Magdeburg Schlussmann Mario Seidel nicht einmal eingreifen, so feierte die Nummer 3 im Kasten des FCM mit seinen Teamkollegen 3 wichtige Punkte im Abstiegskampf.
An der Tabellenspitze der zweiten Liga steht ja der erste FC Köln, führt vor den Hamburgern mit 6 Punkten Vorsprung und verliert gestern gegen Darmstadt 96 mit 1:2 und heute dann die Nerven? Das ist die große Frage, denn seit dem Vormittag kursieren Gerüchte, dass Trainer Markus Anfang gehen muss. Die Fans, die reagieren darauf mit Unverständnis.
Ich finde es überzogen und finde es auch viel zu verfrüht.
In Köln ist es schwierig, Trainer zu sein, glaube ich, weil da so hohe Erwartungen sind.
In Kiel hat er Top-Leistungen gebracht und hier mit den FC-Leuten ist er nicht zur Rande gekommen, offenbar.
Der FC ist eigentlich kurz vorm Aufstieg und da hat der Markus Anfang eine ganze Menge zu beigetragen. Und jetzt ein Bauernopfer zu suchen, weil man 2 schlechte Spiele macht, ist einfach nicht fair.
Marc Merten ist jetzt am Telefon, der Chefredakteur der Online-Zeitung Geißblock. Herr Merten, wie geht's denn jetzt weiter mit Trainer Anfang? Bleibt er oder muss er gehen?
Hallo Frau Rabel. Markus Anfang muss gehen. Wir warten eigentlich alle nur noch auf die Bestätigung per Pressemitteilung. Die soll heute Abend eigentlich noch kommen, aber offenbar geht es nur noch um die Frage, wer der Interimstrainer werden wird. Da ist man sich offenbar noch nicht einig. Aber dass Markus Anfang gehen soll, das ist sicher.
Ist das für Sie eine nachvollziehbare oder überzogene Reaktion?
Ich glaube, dass es sehr überraschend ist für viele, die vielleicht von außen auf den FC gucken. Ich glaube, dass es nur das vorgezogene Ende ist, denn am Ende der Saison wäre wohl es ohnehin zur Trennung gekommen. Letztendlich ist es eine Konsequenz aus dem Binnenverhältnis zwischen Trainer und Mannschaft, das einfach nicht entstehen wollte, sich nicht bilden wollte im Laufe der Saison. Markus Anfang hat nie wirklich die Mannschaft hinter sich vereinen können. Und ich glaube, dass es deswegen zu der Trennung am Ende gekommen ist.
Woran machen Sie das fest? Denn Torhüter Timo Horn hat ja das zuletzt noch ganz anders dargestellt und stellte sich hinter Anfang, der erreiche die Mannschaft, sagte Horn.
Ja, das ist erstens mal das, was Spieler oder Verantwortliche dann gerne mal in der Öffentlichkeit sagen. Das andere sieht man dann auf dem Platz. Und dann ist natürlich auch die Frage, wer ist die Mannschaft? Also Markus Anfang hat ja auch immer von seinen Jungs gesprochen. Aber es gab nicht die seinen Jungs. Es gab eine Mannschaft, eine Ansammlung von Grüppchen, von Einzelkämpfern oder gibt es ja immer noch. Und er hat sich zwar immer als Trainer vor die Mannschaft gestellt, aber die Mannschaft sich nicht wirklich hinter den Trainer. Und so kam letztendlich eine Saison ja heraus, die in großen Aufs und Abs verlaufen ist. Man hat mal 3 Siege geholt, dann wieder 4 Spiele nicht gewonnen, dann 5 Siege am Stück, dann wieder 4 Spiele nicht gewonnen, dann 6 Siege am Stück, jetzt sind es wieder 4 Spiele ohne Siege. Es gab nie eine wirklich konstante Leistung, sondern es gab entweder stark positive Ereignisse oder dann teilweise unerklärliche Zusammenbrüche. Und diese Zusammenbrüche haben, glaube ich, letztendlich dazu geführt, dass Armin Fee als Sportchef da jetzt die Notbremse zieht.
Und welche Rolle spielen dabei möglicherweise auch die heftigen Anfeindungen der Fans und Ultras gegen Mannschaft, Trainer und FC-Führung, der gestern Abend nach anfangs 8. Saisonpleite?
Ich glaube, dass die Fans da in dem Sinne keine wahnsinnig große Rolle spielen, was die Trainerentscheidung angeht. Dass der Konflikt mit dem Vorstand, der findet auf einem ganz anderen Feld statt. Und der zieht sich ja auch schon viel, viel länger hin. Die Mannschaft ist von den Fans über viele, viele Monate, wenn man ja alleine an den Abstieg denkt, verschont worden von Kritik. Und dass es nun zwischen dem Trainer und den Fans jetzt keine große Liebe gegeben hat, zumindest seitens der Fans nicht, das muss jetzt ja nicht unbedingt dazu führen, dass man gleich den Trainer rausschmeißt. Das sieht man ja auch bei anderen Vereinen, dass das nicht unbedingt immer eine große Rolle spielen muss, wenn es sportlich klappt. Ich glaube, dass es tatsächlich in dem Fall wirklich nur um das Binnenverhältnis ging zwischen Trainer und Mannschaft. Und da muss man jetzt einfach auch mal dann drüber nachdenken, wie diese Mannschaft zusammengestellt ist. Denn diese Entlassung geht sicherlich auf das Konto der Mannschaft.
Nun hatte gerade in der Umfrage, die Sie ja auch mithören konnten, ein Fan gesagt, nicht Anfang sei das Problem, sondern der Vorstand, der nicht mit Anfang umgehen könnte. Wer oder was ist denn tatsächlich das Problem? Wie sehen Sie das?
Gut, der Vorstand existiert ja aktuell nur in Form einer Interimslösung. Ich glaube, der Vorstand ist aber aktuell, wie gesagt, nicht das ganz dringende Problem, das dazu führt, dass es sportlich schwierig geworden ist. Man hat aktuell eine Situation, in der man scheinbar weit vorne ist, aber man sitzt jetzt in den nächsten 10 Tagen erstmal oder 9 Tagen erstmal nur auf dem Beifahrersitz. Man hat jetzt am Freitag verloren und muss jetzt morgen und dann am nächsten Wochenende anschauen, wie die Konkurrenz spielt. Und dann kann der Vorsprung schmelzen und dann trifft man am Montagabend in Fürth auf eine Mannschaft, bei der man vielleicht dann unter Druck widersteht, obwohl jetzt auf den ersten Blick die Punkte noch da sind. Und ich denke, deswegen hat man jetzt kurzfristig entschieden, eine Entscheidung vorzuziehen, die ansonsten wahrscheinlich nach der Saison gefällt worden wäre, um letztendlich die wenigen Punkte, die noch fehlen, ins Trockene zu bringen. Und man hat es offenbar Markus Anfang nicht zugetraut, die Mannschaft noch einmal aufzurichten und den Turnaround zu schaffen.
Montag schon soll es ja einen neuen Trainer geben. Sie haben kurz schon den U21-Trainer angesprochen, André Pawlak. Welche Ideen kursieren denn kurz- und mittelfristig noch?
Also ich denke, dass es kurzfristig nur 3 Lösungen geben kann. Armin Fee selbst als erfahrenen Trainer, wobei er immer wieder betont hat, diese Rolle eigentlich nicht mehr einnehmen zu wollen. Es kann aber sein, dass man eigentlich sagen muss, na Herr Fee, Sie müssen das jetzt zu Ende führen. Das ist jetzt Ihre Aufgabe als Sportchef. Die zweite Alternative ist der von Ihnen angesprochene André Pawlak, der mit der U21 eine hervorragende Arbeit leistet. Er hat die U21 aus dem Keller geholt, die komplett am Boden gelegen hat und aufgerichtet. Und jetzt ist mittlerweile seit 9 Spielen ohne Niederlage, also wirklich eine beachtliche Leistung. Und man redet sehr in hohen Tönen von André Pawlak beim FC. Und die dritte Lösung ist eine ganz interessante, als dass Manfred Schmid als neuer Chefscout zum FC gekommen ist. Manfred Schmid ist ein alter Bekannter. Er war der Co-Trainer von Peter Stöger über viele Jahre beim FC und musste dann in der Abstiegssaison gehen. Und dann hat man ihn zurückgeholt als Chefscout. Und er wäre durchaus eine Option, weil er auch viele Spieler kennt und vielleicht sogar in Kombination mit André Pawlak. Aber das sollten wir wohl angeblich mit der Pressemitteilung erfahren, auf die wir aber immer noch warten.
Das wären 3 kurzfristige Ideen, die Sie angesprochen haben, damit mittelfristig vielleicht in der kommenden Saison Bruno Labbadia übernehmen kann?
Bruno Labbadia ist ein Name, der sofort gefallen ist. Meine Information zufolge ist er zwar angesehen in der Geschäftsführung, also bei Armin Fee und Alexander Werle, hat aber definitiv keine Mehrheit in den Gremien. Er wird ähnlich kritisch gesehen wie schon zu der Zeit, als es einen Nachfolger von Peter Stöger zu finden galt. Da war er auch schon in der Verlosung und wurde abgelehnt. Ich glaube, dass es heißt wohl, Anfang und Labbadia seien sich in der Art und Weise im Umgang mit der Mannschaft relativ ähnlich. Deswegen denke ich mal, wird das dazu nicht kommen. Ansonsten kursieren jetzt diverse Namen, wie beispielsweise David Wagner, den ehemaligen Dortmunder Trainer aus dem Nachwuchsbereich, der in Huddersfield in England großen Erfolg hatte. Der wird aber auch in Berlin und auf Schalke ins Rennen gebracht. Also das ist jetzt reine Spekulation. Das wird jetzt innerhalb der nächsten Tagen und Wochen mal Tempo aufnehmen.
Warten wir auf die Pressemitteilungen.
Genau, aber ich persönlich finde die Lösung mit André Pawlak ganz reizvoll.
Okay.
Mal schauen, wenn er 3 Spiele gewinnt, warum nicht auch für die neue Saison?
Danke, Marc Merten. Er war gerade am Telefon und hat mit mir gesprochen über die Situation beim 1. FC Köln, der in wenigen Minuten wohl Trainer Markus Anfang komplett entlassen wird. Marc Merten, der Chefredakteur der Online-Zeitung Geis Blog. Und unterdessen geht Stuttgart mit 1:0 in Führung gegen Borussia Mönchengladbach. Wir haben die 56. Spielminute. Der VfB Stuttgart führt 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach dank des Tores von Anastasios Donis. 1:0 also für den VfB. Es war vor kurzem nur eine Randnotiz in der spanischen Presse, der spanische Supercup. Das Spiel also zwischen den Gewinnern der Meisterschaft und des Königspokals soll künftig als eine Art Final Four ausgetragen werden. Als Turnier zwischen beiden Erstplatzierten der Meisterschaft also und den Endspielteilnehmern am Pokal. Doch nicht allein das sorgt jetzt für großes Aufsehen, sondern vielmehr der vorgesehene Austragungsort. Angeblich verhandelt der spanische Fußballverband nämlich mit Saudi-Arabien, das Final Four-Turnier in den nächsten 6 Jahren dort auszutragen. Dafür sollen die Saudis bereit sein, 30 Millionen Euro pro Jahr zu bezahlen. Aus Madrid berichtet Hans-Günther Kellner.
Die Hin- und Rückspiele im Königspokal sind allen Beteiligten im spanischen Fußball seit Jahren ein Ärgernis. Immerhin haben die Spiele eines Finalteilnehmers in Spanien damit praktisch doppelt so viele Begegnungen im Pokal wie etwa die in Deutschland. So gab es großen Beifall für die Initiative des Verbands, die Spiele mit Ausnahme des Halbfinales künftig alle im K.O.-System auszutragen. Doch dann meldete die Sportzeitung Marca, der Superpokal soll als Endrunde mit den beiden Erst- und Zweitplatzierten aus Liga und Pokal in Saudi-Arabien ausgetragen werden. Die Saudis wollten für die nächsten 6 Jahre 30 Millionen Euro pro Jahr zahlen. Verbandschef Luis Rubiales erklärte dazu bei einer Veranstaltung der Agentur Europa Press diese Woche: Das ist eine Möglichkeit. Die 30 Millionen, von denen die Rede ist, werden wir nur schwer erreichen, aber wir wollen es versuchen. 30% davon sollen in unsere Jugendarbeit fließen. Saudi-Arabien ist eine von mehreren Optionen. Japan oder China, das sind 12 bis 14 Stunden Flugzeit. In die USA wären es 8 bis 13 Stunden Flug. Oder eben der Nahe Osten, da sind es nur 6 Stunden. Dort beträgt die Zeitverschiebung auch nur 2 Stunden, was besser für die Anpassung der Spieler ist. Aber gut, erstmal müssen wir uns über das Format einigen. Das soll am Montag bei der Verbandstagung geschehen. Rubiales sagt, ihm gehe es vor allem um das Wohl der Spieler, daher auch sein Verweis auf die kürzeren Flugzeiten und die geringere Zeitverschiebung bei einer Austragung in Saudi-Arabien. Auch David Aranzo von der Vereinigung der Fußballspieler betont, die Gesundheit der Spieler müsse bei einem neuen Format berücksichtigt werden, findet das Final-Four-Format aber auch attraktiver als den bisherigen Modus. Die Menschenrechtsproblematik kommt nur durch Nachhaken zur Sprache. Wir sind Menschen. Wir wissen, was in der Welt los ist. Was in Saudi-Arabien geschieht, ist nicht hinzunehmen. Aber gut, wir wissen ja noch gar nicht, wo der Supercup gespielt wird. Ich kann nicht sagen, ob ich einverstanden bin oder nicht, wenn der Austragungsort noch gar nicht feststeht. Es heißt, in Saudi-Arabien, Japan oder Miami. Wenn der Verband uns alle Informationen gibt, dann können wir Spieler uns äußern. Ob sich allerdings noch etwas ändern lässt, wenn die Entscheidung schon getroffen ist, ist zu bezweifeln. Emilio Abejón ist darum jetzt schon entrüstet. Er ist Sprecher des vereinsübergreifenden Fanforums FASFE. Ihn stört schon, dass das Final Four überhaupt ins Ausland verkauft werden soll. Fußball ist mehr als nur 11 gegen 11. Die Vereine haben eine gesellschaftliche und soziale Bedeutung. Die Fans werden nicht verstehen, wenn ihre Mannschaft tausende von Kilometern reist, um dort ein einheimisches Turnier auszutragen, alleine des Geldes wegen, an dem der Club vielleicht auch nicht jede Saison teilnimmt. Ein Endspiel ist eine Party für die Anhänger. Man fährt dort gemeinsam hin, man verbrüdert sich auch mit den Fans des Gegners. Das alles fehlt dann. Zumal Rubiales bei seinen Überlegungen die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien offenbar völlig außer Acht lässt. Aus der Pressestelle des Verbands heißt es zwar, wenn in Saudi-Arabien gespielt würde, würde man darauf bestehen, dass auch Frauen ins Stadion dürften. Doch der Fansprecher meint: FIFA-Chef Infantino war vor einem Jahr im Iran bei einem Spiel. Da forderte er auch, dass Frauen in die Stadien dürfen, vergeblich. Vielleicht könnte der Verband aber tatsächlich aushandeln, dass Frauen zu den spanischen Spielen in Saudi-Arabien zugelassen werden. Aber was wäre das für ein Erfolg, wenn sie im Rest des Jahres draußen bleiben müssen? Den spanischen Fußball mit der Menschenrechtssituation in Saudi-Arabien in Verbindung zu bringen, ist ein großer Fehler. Die Versuche, die Clubs der Primera División im Ausland gegen millionenhohe TV-Gebühren zu vermarkten, sind nicht neu. Auch der Liga-Vorsitzende Javier Tebas hatte schon versucht, Ligaspiele in den USA auszutragen. Zuschauer spielten in solchen Überlegungen nur noch als Kunden von Pay-TV-Sendern eine Rolle, mein Fansprecher Abejón. Der Liga-Vorsitzende Tebas sieht im Berufsfußball nicht mehr als eine reine Unterhaltungsindustrie. Er sagt, sein größter Wettbewerber ist Netflix. Wir sind Zuschauer, die den Sport im Stadion erleben wollen. Die Eintrittspreise und Spielzeiten schließen uns schon aus. Wie kann man an einem Montag um 21 Uhr ein Spiel ansetzen? Wir denken, die Clubs sind gesellschaftliche und kulturelle Institutionen, die ihren Anhängern Rechenschaft schuldig sind. Den Fußball nur noch als Fernsehunterhaltung zu verkaufen, macht ihn langfristig kaputt.
Der spanische Supercup liebäugelt mit Saudi-Arabien. Hans-Günter Kellner berichtete aus Madrid. Die Adler Mannheim sind zum ersten Mal nach 2015 wieder deutscher Eishockeymeister. Der Triumph ist verdient, auch wenn es Gegner Red Bull München, der ja die letzten 3 Jahre den Titel behauptete, im 5. Finale noch einmal ganz spannend machte. 1:4 lagen die Münchner zwischenzeitlich fast aussichtslos zurück, glichen aber nach einer mutigen Aufholjagd noch zum 4:4 aus. Das Spiel ging in die Verlängerung, bis Thomas Larkin in der 74. Minute dann mit seinem Treffer zum 5:1 den insgesamt 8. Titelgewinn für Mannheim perfekt machte. Kapitän Marcel Gotsch jubelte.
Freude pur, ja, erlöst, dass wir das geschafft haben. War ein hartes Stück Arbeit die ganze Saison. Ja, hat sich vielleicht der Heimvorteil doch ausbezahlt zum Spiel. Wir haben ein gutes Spiel für 40. Dann haben wir 20 Minuten ein bisschen Fuß vom Gas genommen und haben die Münchner uns so unter Druck gesetzt, machen den Ausgleich. Ich glaube, dann in der Verlängerung haben wir uns wieder gefangen und auch verdient heute gewonnen. Und na, ich bin so stolz, dass ich mit den Jungs das erleben darf. Und einfach nur super.
Einer der ersten, der die Mannheimer noch auf dem Eis nach dem Titelgewinn interviewte, war Sven Metzger, Eishockey-Experte und Eiszeit-FM-Podcaster. Ihn habe ich gefragt, wie verdient denn dieser Titel für ihn, für die Mannheimer, in dieser Saison ist.
Sehr verdient. Die Adler waren in den Playoffs das beste Team. Es zeigt sich daran, sie haben in den Playoffs kein einziges Spiel verloren in 60 Minuten, sondern sie haben nur 2 Niederlagen gehabt, eine im Viertelfinale und eine im Finale. Und die waren beide in Overtime. Das heißt, sie waren das beste Team in der Hauptrunde, haben dort einen neuen Punkterekord in der DEL aufgestellt und haben das dann auch in den Playoffs bestätigt. Also die Adler Mannheim sind definitiv der verdiente deutsche Meister.
Was war denn das Erfolgsrezept?
Das Erfolgsrezept war eine unglaubliche Kadertiefe. Die Adler haben vor der Saison einen Umbruch hingelegt, wie wenige Teams es getan haben. Sie haben 12 neue Spieler verpflichtet, aber jeder Spieler hatte eine klar definierte Rolle und jeder Spieler konnte das System des Trainers gehen. Das war so zu sehen. Und sie haben aber auch nicht nur neue Spieler geholt, sondern sie haben eine Menge Qualität geholt. Man muss nämlich sagen, Geld war in Mannheim nie das Thema, aber das Thema war immer die Qualität der Spieler, die geholt wurden für dieses Geld. Und da hat ein Umdenken stattgefunden und da war einfach eine neue Qualität zu sehen und der hatten die Gegner relativ wenig entgegenzusetzen, muss man einfach sagen.
Sie sprechen den radikalen Wandel an in dem Team, zu dem aber auch ja gehört, dass Ende 2017 das Trainerduo und der damalige Manager ausgetauscht wurden. War das mutig?
Es war mutig, aber es war wahrscheinlich der richtige Schritt. Man merkte in Mannheim, dass man immer größeren Rückstand hat auf Red Bull München. Das heißt, München ist in der Entwicklung, was die Einbindung des Nachwuchses, was die Entwicklung des eigenen Teams, was die Entwicklung der Philosophie anging, einfach deutlich vorweggezogen. Und man hatte in Mannheim die Angst, den Anschluss zu verlieren. Was heißt Angst? Es war real, dass man den Anschluss verlor. Zu diesem Zeitpunkt waren die Adler nur 6 Punkte von einem Platz entfernt, der noch nicht mal die Playoff-Teilnahme garantiert hätte, sondern das Vorrunden ausbedeutet hätte. Und der Schritt, wie man ihn ging und in der Konsequenz, wie man ihn ging, das war sehr überraschend. Und dass das so schnell funktioniert hat und dann mehr oder minder direkt in der ersten Saison mit dem neuen Trainerteam um Pavel Groß so funktioniert hat, das war nicht zu erwarten.
Dieser angesprochene Trainer von Ihnen, der Pavel Groß, ist ja ein Disziplinfanatiker, triumphiert sein strenger, akribischer Stil damit jetzt auch über Münchens Don Jackson?
Es sind beides Fanatiker in einem positiven Sinn. Also sowohl Don Jackson als auch Pavel Groß sind Getriebene, wenn es um Eishockey geht. Ich kann mir vorstellen, Pavel Groß wird 2 Tage feiern und dann wird es direkt in die Planung für die nächste Saison gehen. Dann wird er sich das Finalspiel anschauen. Pavel Groß hat jetzt sein 4. Finale gegen Don Jackson bestritten. Das ist so das große Trainerduell der letzten 10 Jahre im deutschen Eishockey, wenn man es auf Personen herunterbrechen will. Aber Pavel Groß stand zum ersten Mal ein Kader zur Verfügung, der mit dem gleichen finanziellen Gewicht ausgestattet war und mit den gleichen Mitteln ausgestattet war, wie sie Don Jackson schon immer hatte. Und deshalb war es eigentlich zum ersten Mal ein Duell auf Augenhöhe, wenn man es so formulieren darf. Und deshalb ist es für Pavel Groß schon ein besonderer Triumph, weil immer die Frage im Raum stand, ja, er kann in Wolfsburg das Finale erreichen, aber hat kein Finale gewonnen mit Wolfsburg. Und kann er denn mit den finanziellen Mitteln dann auch einen Titel gewinnen? Diese Frage ist seit gestern definitiv beantwortet.
Und wie reagieren die Münchner auf den Titelverlust?
Für München ist es schon ein Schlag. Also München wird reagieren müssen, was den Umbau des Teams angeht. München hatte vor der Saison eine Menge gute Spieler verloren. Sie haben mit Keith O'Coin den Topscorer der letztjährigen DL verloren, mit Dominika Huhn, den deutschen jungen Nachwuchsspieler, der in die NHL ging, der dort auch sehr gut performt hat in Chicago, und mit Brooks Masek, einen weiteren Nationalspieler. Also München hatte einen Aderlass. Und sie haben es vor dieser Saison nicht geschafft, ihn gleichwertig aufzufangen und zu ersetzen. Das hat sich vor allem im Powerplay der Münchner gezeigt. Also in diesen wichtigen Situationen, wenn man einen Spieler mehr auf dem Eis hat. Da hat München die ganze Saison durch Probleme gehabt. Und das hat sich auch dann durch die Playoffs bei München gezogen. Also insgesamt ist zu erwarten, dass München das nicht wird auf sich sitzen lassen. München ist eine sehr stolze Mannschaft, die einen sehr großen internen Charakter hat, wo auch in der Kabine ein unbändiger Siegeswille herrscht und der ganze Verein lebt es vor und auch Don Jackson lebt es vor. Don Jackson ist es nicht gewohnt, ein Finale zu verlieren. Und München wird schon alles daran setzen, damit es ein einmaliger Ausrutscher bleibt aus ihrer Sicht.
Der wertvollste Spieler dieser Playoff-Serie war ja Mannheims Torhüter Dennis Endras. Empfiehlt der sich damit auch für die Weltmeisterschaft, die jetzt kommt in der Slowakei?
Das muss man abwarten. Dennis Endras war bei Olympia dabei, hat dort allerdings keine Minute gespielt, war dann für die WM nicht mehr nominiert und nach eigener Aussage würde er jederzeit, wenn die Nationalmannschaft ruft, dorthin fahren, weil es für ihn das Größte ist, für die Nationalmannschaft zu spielen. Er würde es jederzeit auf sich nehmen. Nach meinen Informationen hat er bisher keine Nachricht über eine Nominierung erhalten. Ich gehe allerdings nach den Leistungen, die Dennis Endras in den Playoffs gezeigt hat, davon aus, dass Toni Söderholm für die Weltmeisterschaft nicht an Dennis Endras vorbeikommen wird. Der hat eine überragende Playoff-Serie gespielt, hat einen Playoff-Rekord aufgestellt, als erster Torhüter im Finale, zweimal ohne Gegentor geblieben. An ihm wird der Bundestrainer aus meiner Sicht nicht vorbeikommen.
Eishockey-Kenner Sven Metzger war das. Sein Podcast heißt Eiszeit FE und der neue deutsche Eishockeymeister Adler Mannheim seit gestern Abend. Das Sandplatz-Tennisturnier in Stuttgart verliert an Reputation. Nach dem Ausscheiden aller deutschen Teilnehmerinnen zum einen, zum zweiten aber auch, weil die Weltranglistenerste Naomi Osaka wegen einer Bauchmuskelverletzung vor dem heutigen Halbfinale zurückgezogen hat. Damit steht die Estin Annette Konterfeit, Nummer 15 der Weltrangliste, kampflos im morgigen Finale und dort trifft sie auf Petra Kvitova, die heute gegen Kiki Bertens gewann, weiß Michael Bollenbecher.
Es war ein zähes Duell, ein enger Kampf im Halbfinale zwischen der Niederländerin Kiki Bertens und Petra Kvitova aus Tschechien. Die Nummer 7 gegen die Nummer 3 der Welt. Drei Sätze, der erste hochklassig und umkämpft. Die Entscheidung erst im Tiebreak. Die 29-jährige Kvitova entschied diesen letztlich mit 7:3 für sich. In der ausverkauften Stuttgarter Arena blieb Kiki Bertens, die mit Angelique Kerber gestern die letzte Deutsche aus dem Turnier geworfen hatte, aber bissig. Die 27-Jährige kämpfte sich im zweiten Satz mehr und mehr rein und gewann diesen mit teils spektakulären Punkten mit 6:3. Doch im entscheidenden Durchgang die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova mit mehr Energiereserven spielte ihre Klasse aus. Bertens mit wenig Chancen, Kvitova hatte fast immer eine Antwort und zog ihr Spiel gnadenlos durch. Nach über 2 Stunden zog Petra Kvitova durch ein 7:6, 3:6 und 6:1 ins Finale von Stuttgart ein. Dort trifft sie morgen im Endspiel auf die Estin Annette Konterweit, die das Finale kampflos erreicht hatte.
Und damit geht die Sendung Sport am Samstag mit Astrid Ravula Mikrofon zu Ende. Nachher folgt noch um 22.50 Uhr Sport aktuell. Bis dahin danke fürs Zuhören aus der Redaktion und aus der Produktion.